Juhu. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Seid ihr auch so müde? Ich denke mal, das ist eine furchtbare Zeit, wenn der Winterschlaf noch nicht vorbei ist und die Frühjahrsmüdigkeit schon einsetzt. Und wenn sich das so überlappt, möchte ich euch heute Morgen einmal eine Traueranzeige vorlesen, die in einem Gemeindebrief einer Gemeinde erschienen ist. Ich weiß, dass ihr alle sehr traurig darüber gewesen seid, dass eines unserer wichtigsten Mitglieder in dieser Woche gestorben ist. Jemand anders. Sein Weggang hinterlässt eine große Lücke, die schwer zu füllen sein wird. Er war viele Jahre lang bei uns und hat in diesen Jahren viel mehr als die normale Arbeitslast übernommen. Immer wenn jemand als Leiter für eine Aufgabe benötigt wurde, sah man sich nach dieser wunderbaren Person um und fand bei ihr Anregung und Hilfe. Jemand anders kann die Leitung dieser Gruppe übernehmen, so hieß es. Und jedes Mal, wenn eine Aufgabe zu machen war, tauchte ein Name immer wieder auf. Lass das jemand anders machen. Es ist allgemein bekannt, dass jemand anders auch der größte Finanzgeber der Gemeinde war. Immer wenn ein finanzieller Engpass da war, gingen alle davon aus, dass jemand anders ihn ausgleichen werde. Jemand anders war eine solch wunderbare Person, dass sie manchmal übermenschlich erschien. Aber jeder kann nur ein bestimmtes Maß an Arbeit tun, so erwarteten wir alle in Wirklichkeit zu viel von jemand anders. Nun ist er dahin. Wir wissen nicht, wie wir ohne ihn auskommen sollen. Jemand anders war uns ein großartiges Vorbild, aber wer wird seinem Beispiel folgen? Wer wird die Aufgaben übernehmen, die jemand anders innehatte? Denn schließlich können wir uns nicht mehr länger auf jemand anders verlassen. Gemeinde lebt eben nicht davon, dass jemand anders den Job macht, sondern davon, dass du dich mit den Gaben, die Gott dir geschenkt hat, einbringst. Nun, um es vorweg zu sagen, damit das jetzt nicht so sehr nach erhobenem Zeigefinger klingt, ich bin mir sicher, dass das viele von euch schon tun, und du hast es eben ja angeschnitten, ja, wie viele an so einem ganz normalen Sonntagmorgen da sein müssen, damit es überhaupt funktioniert. Ja, und dann sind noch welche wahrscheinlich, die müssen hinterher das Geschirr wegräumen und weg und so weiter. Ja, da kommt noch einiges dazu. Ich gebe mir nicht so sehr darum, zu ermahnen oder so, sondern vielmehr zu ermutigen. Denn sich mit seinen Gaben in die Gemeinde einzubringen, ist etwas ganz Großartiges. Wir dienen einander, aber wir haben selbst den größten Nutzen davon. Der spanische Philosoph Unamuno, den ich sonst nicht kenne, ich habe keine Ahnung, wer das war, aber der erzählt von einem römischen Aquädukt. Theoretisch hätte ich jetzt ein Bild hier. Ja? Da wäre dieses Bild. Ja, das ist also ein Bild von diesem Aquädukt. Ich weiß immer nicht, ob es Aquädukt oder Äquadukt, aber ich glaube, es heißt Aquädukt. In Segovia steht das Ding. Dieses Aquädukt wurde im Jahr 109 nach Christus gebaut und es hat etwa 1800 Jahre lang Wasser aus den Bergen in die Stadt gebracht. Dann Anfang des letzten Jahrhunderts war man der Ansicht, dass dieses Aquädukt ein solches Wunder sei, dass man es unbedingt für die Nachkommen als Museumsstück aufbewahren müsse. Also legte man moderne Eisenrohre und transportierte das Wasser fortan durch diese Rohre. Also war das Aquädukt von seiner jahrhundertealten Last der Wasserbeförderung befreit und man dachte, so kann man es noch lange erhalten für die Nachwelt. Das Ergebnis war, dass es innerhalb kürzester Zeit anfing auseinanderzufallen. Denn ohne das Wasser in der Rinne trocknete die Sonne den Mörtel schnell aus und die Steine fingen an rauszufallen. Dieses Aquädukt war dazu gebaut worden, Wasser zu transportieren. Und als es das nicht mehr machte, fiel es auseinander. Ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel. Es gilt für uns Menschen. Wir sind dazu da, für Gott da zu sein. Das ist unsere Lebensaufgabe. Dafür sind wir geschaffen. Und nur dann, wenn wir das tun, kann unser Leben wirklich erfüllt und sinnvoll sein. Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, und ich nehme uns mal so ein Stück mit in diesen Text hinein, wenn ihr vergleichen wollt, ab Vers 7, das ist allerdings jetzt hier meine eigene Übersetzung, also wenn ihr euch wundert, dann der Fehler ist bestimmt bei mir. Also wenn es anders ist als bei euch. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Seid nun vernünftig und nüchtern zum Gebet. Habt vor allen Dingen die beständige und innige Liebe zueinander. Kurze Erläuterung, bevor wir weitermachen in dem Text. Petrus ist überzeugt, dass das Ende aller Dinge nahe gekommen ist. Jetzt könnte man sagen, okay, das war vor 2000 Jahren ungefähr. Und man kann lang darüber diskutieren, wann kommt denn für uns das Ende aller Dinge. Aber eins ist klar, wir sind im Ende aller Dinge wesentlich näher als Petrus damals. Und wenn Petrus das schreiben konnte, umso mehr können wir das sagen. Also die Bibel sagt das ja nie, damit wir ausrechnen können, wann kommt denn jetzt Jesus wieder, wann ist es denn schon weit, sondern eigentlich immer, damit wir zu jeder Zeit und immer bereit sind. Denn ob das Ende aller Dinge kommt oder ob ich zu ihm komme, das kann jederzeit passieren, versteht ihr? Wir müssen ohnehin jederzeit bereit sein, vor ihn zu treten. Deswegen ist es nicht so entscheidend zu wissen, wann dieses Ende kommt, sondern dass es kommt und sich darauf vorzubereiten. Und weil das Ende aller Dinge nahe ist, sollen wir vor allen Dingen, und das ist interessant, im Griechischen ist das genau der gleiche Begriff, ja, vor allen Dingen eins wirklich tun, nämlich innige Liebe zueinander haben. Warum? Denn, so fährt Petrus fort, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das ist interessant, Petrus zitiert hier einen Text aus Sprüche 10, Vers 12, da steht es auch so ähnlich, das ist ein Sprichwort. Und es ist ein Text, den auch Jakobus anführt, wenn er schreibt, dass wir, wenn wir aus Liebe einander auf Fehler und Sünden hinweisen, dazu beitragen können, dass Menschen umkehren und Vergebung erfahren. Und in diesem Sinne bedeckt Liebe Sünden, weil Liebe dazu führt, dass Menschen umkehren, wenn wir sie in Liebe ermahnen und ermutigen. Und dann fährt Petrus fort und sagt, seid gastfreundlich untereinander. Und da war er jetzt auch wieder, ne? Was auch immer, da ist er. Seid gastfrei untereinander, ohne Unmut. Gastfrei sein, das heißt nicht nur auch, aber nicht nur, dass wir uns gegenseitig zum Essen einladen, sondern dass in unserer Gemeinde eine Kultur der offenen Arme herrscht. Das Wort, das mit gastfreundlich hier übersetzt wird, heißt wörtlich übersetzt Fremde liebend. Fremde liebend sein. Es geht darum, dass Menschen, wenn sie in unserer Gemeinde kommen, spüren, dass sie willkommen sind. Und das, wie Petrus sagt, ohne irgendeinen Unmut, ohne Murren, ohne zusammengebissene Zähne. Ja, was hat der denn hier verloren? Also ohne, dass man hinter dem Rücken denkt, was ist das für einer? Und ich glaube, es gilt ganz ausdrücklich auch für Fremde, so wie das Wort auch tatsächlich sagt, ja, Fremde liebend sein, Menschen aus anderen Kulturen und Gesellschaften. Bei allen Schwierigkeiten, die eine multikulturelle Gesellschaft mit sich bringt, das ist nicht unser Thema hier. Wir als Gemeinde sollten Fremde liebend sein. Offene Arme, das soll uns prägen als Gemeinde. Und deswegen finde ich das auch schön, dass auch hier bei euch hier in der Gemeinde, auch eine kleine Gemeinde, aber doch unterschiedliche Kulturen zusammenkommen. Das ist eigentlich Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht ein Kreis von Leuten, die sehr ähnlich denken und sehr ähnlich überzeugt sind und eine ähnliche kulturelle Prägung haben. Und deswegen fühlt man sich so wohl da, sondern es ist eigentlich ein Ort, wo wir zusammenkommen, weil wir alle zu Jesus gehören. Und das macht uns eins über alle kulturellen Unterschiedlichkeiten hinaus. Und dann kann man diese Unterschiedlichkeiten auch als etwas unheimlich Bereicherndes empfinden. Offene Arme, glaube ich, soll uns prägen als Gemeinde, weil es das ist, was Gott auch uns gegenüber zeigt. Offene Arme. Und dann fährt Petrus fort, und jetzt kommt der eigentliche Predigttext für heute Morgen. Jeder diene dem anderen so, wie er eine Gnadengabe empfangen hat. Wie gute Haushalter der vielfältig sich zeigenden Gnade Gottes. Wenn jemand redet, sei es wie Worte Gottes. Wenn jemand dient, tue es wie aus Kraft, die Gott bereitstellt, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Ehre und die Macht in die Ewigkeit der Ewigkeiten gehört. Amen. So, wir wollen uns diesem Text und diesem Thema in zwei Schritten heute Morgen nähern. Das eine ist die Gnade und die Gnadengaben. Und dann das zweite ist das Ziel aller Gaben. Worum geht es hier? Das erste, die Gnade und die Gnadengaben. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes, so hat Luther diesen Vers 10 übersetzt. Petrus verwendet dabei ein Wortspiel, denn das Wort für Gabe heißt im Griechischen Charisma und ist verwandt mit dem Wort Charis, was Gnade bedeutet. Also Charisma und Charis hängt beides miteinander zusammen. Ups, sind wir. Gut. Es ist die Gnade Gottes, also Gottes unverdiente Zuwendung, die Gnadengaben verleiht. Es geht halt nicht darum, jetzt über die verschiedenen Gnadengaben oder so zu sprechen. Das ist ein eigenes Thema, muss man auch mal machen. Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es eher um einen anderen Gedanken hier. Wir denken ja manchmal, wenn jemand eine besonders beeindruckende Gabe hat, das muss auch ein besonders beeindruckender geistlicher Mensch sein, oder? Denkt man ja manchmal. Aber das ist falsch, denn Gaben sind Folge der unverdienten Gnade Gottes und nicht Folgen eines besonders heiligen Lebens. Es sind Gnadengaben und nicht Verdienstgaben. Diese Gnade haben wir empfangen und sollen sie verwalten, denn das heißt ja die Aussage als guter Haushalter der vielfältig sich zeigenden Gnade Gottes. Wie verwaltet man denn Gottes Gnade? Und es gibt da sehr unterschiedliche Vorstellungen. Wir wissen, als in der Reformationszeit hat Luther sich ganz stark gegen diese Vorstellung gewehrt, dass die Gnade Gottes verwaltet wird von der Kirche. Und durch aufgrund von Spenden oder Geldern verteilt werden kann. Das war ja damals der große Bruch in der Reformationszeit. Wie verwalten wir die Gnade Gottes? Indem wir das, was Gott uns gegeben hat, in Verantwortung vor ihm ausleben. Das ist der Gedanke eines Haushalters. Ein Haushalter bekommt ja nicht etwas, damit er es für sich behält, sondern damit es einsetzt. In Verantwortung vor Gott, im Dienst aneinander. Um es ganz persönlich zu sagen, indem du die Gaben, die Gott dir gegeben hat, in der Gemeinde zur Ehre Gottes einsetzt. Gott hat uns ja nicht nur als Einzelne gerufen, zu seinen Kindern gemacht. Es ist nicht das Ziel Gottes, dass möglichst viele einzelne Menschen in den Himmel kommen, sondern Gott hat uns berufen, damit wir Gemeinde sind. Damit wir zusammen ihm dienen. Wenn wir zu Jesus Ja gesagt haben, wenn wir sein Opfer der Versöhnung angenommen haben, dann gehören wir in diese Gemeinschaft der Gottesdiener. Und Gemeinschaft ist immer, oder Gemeinde ist immer, Gemeinschaft des Dienens. In Epheser 4, Vers 11 bis 14 schreibt Paulus, und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit, und das ist ein ganz interessanter Gedanke, hier steht jetzt eben nicht, damit diese Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer der Gemeinde dienen, nein, sondern damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Also es ist die Aufgabe der Gemeinde, leitenden Persönlichkeiten in der Gemeinde, die Gemeinde zum Dienst zu befähigen. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann oder Frau, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Also heißt doch, wodurch werden wir zu, ich sag mal, gestandenen Christen, zu Christen, die ihren Glauben kennen und leben und wissen, was sie glauben und auch andere Dinge ab. Wodurch? Dadurch, dass wir dienen. Dass wir zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Diese Verse will ich jetzt auch nicht im Einzelnen auslegen, aber eins ist doch klar, es ist Gottes Ziel mit uns, seiner Gemeinde, dass wir Gott dienen, indem wir einander dienen. Das gehört zusammen. Und Paulus fährt dann fort und sagt, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt des Christus, übrigens ja auch wieder die Liebe, ja? Gleiche Gedanke wie Petrus, die Liebe. Lass uns wahrhaftig sein in der Liebe. Dienen tun wir, weil wir lieben. Wenn wir nicht dienen, weil wir lieben, können wir auch aufhören zu dienen. Das würde Paulus sagen, es ist eine Schelle, ein klingender Ton, da ist nichts dahinter. Lass uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, durch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in der Liebe. Das Bild des Körpers ist ja ein Bild, das wir in der Bibel öfter mal finden und das ganz besonders für die Gemeinde auch verwendet wird. In unserem Körper gibt es kein Organ, das ohne Funktion wäre. Früher hat man das von einzelnen Organen gedacht. Man hat zum Beispiel manchmal gemeint, man könnte doch den Blinddarm möglichst gleich bei kleinen Kindern schon rausnehmen. Den braucht ja keiner. Heute weiß man, auch der Blinddarm, wir können zwar gut ohne ihn leben, aber er hat eine wichtige Funktion im Körper. Mit ihm leben wir gesünder. Denn jedes Organ hat seine Aufgabe. Und erst wenn jedes seine Aufgabe ausfüllt, ist der ganze Leib gesund. Kein Glied am Leib kann sagen, dass es unwichtig sei und nicht gebraucht würde. Wir haben eine Predigtreihe und das ist auch der Grund, warum ich mich mit diesem Thema beschäftige, Predigtreihe über Gaben. Und wir hatten eine Predigt zum Thema Leib und die Glieder des Leibes. Und der junge Mann, der die Predigt gehalten hat, hat er ChatGPT gefragt. Also es ist ja eine der künstlichen Intelligenzen, die man so im Internet befragen kann. Und hat die Frage gestellt, wenn du der Teufel wärst und die Gemeinde Jesu kaputt machen wolltest, was würdest du machen? Wie würdest du es machen? Und dann hat er uns die Antwort vorgelesen. Es war Hammer. Und im Wesentlichen ging es darum, dass er sagen würde, ja, ich würde jeden dazu bringen, auf den anderen runterzugucken, nicht sich einzubringen, über den anderen zu stellen. Also genau das Gegenteil von dem, was der Text hier sagt. Es war wirklich interessant. Und das ist auch so. Kein Glied am Leib ist unwichtig. Und das war eine der Antworten, ja. Ich würde jedem Einzelnen sagen, dass er nicht gebraucht wird, dass er unwichtig ist für die Gemeinde. Aber weißt du, wenn ein Körper gesund sein soll, muss alles funktionieren. Denkst du vielleicht auch manchmal, die Gemeinde braucht mich nicht, würde auch ohne mich gehen? Mag sein, aber nicht so gut wie mit dir. Denn du bist wichtig. Und es betrifft jeden. Ich habe mal von einer Gemeinde gehört, da war eine Frau, die hat kein Herz mitgekriegt. Aber die ist immer wieder so einmal in der Woche gekommen und hat die Fußmatte rausgeholt, außen vor der Tür, ne, und den Dreck rausgeholt und die Fußmatte wieder reingelegt. Und niemand hat es je mitbekommen, bis die Frau mal krank wurde. Und auf einmal merkte man, es wird ja immer dreckiger hier. Die Gemeinde braucht dich. Ja, die Gemeinde braucht dich. Und wenn es nur ein freundliches Wort am Sonntagmorgen ist, braucht dich die Gemeinde. Vielleicht wirst du nie einen Kreis leiten, einen Hauskreis oder nie die Gottesdienstleitung haben oder predigen oder was auch immer machen. Aber du kannst freundlich auf Menschen zugehen und dadurch lebt Gemeinde. Paulus schreibt in Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Gottesdienst zeigt sich darin, dass wir in der Gemeinde mit der Gabe dienen, die Gott uns gegeben hat. Und zwar auch ein Aneinander dienen. Wir drehen das ja manchmal um und sagen eher, der andere trage meine Last, so wird er das Gesetz Christi erfüllen. Aber darum geht es nicht. Es geht immer um dich. Solange wir voneinander etwas erwarten, werden wir enttäuscht werden. Erst wenn wir anfangen, etwas füreinander zu tun, wird sich unsere Gemeinde auch weiter verändern. Die Sache mit dem Dienen ist immer zuerst eine Anfrage an mich. Nie an den anderen. Ja, aber der interessiert nicht. Deswegen ganz konkret die Frage, wo dienst du mit der Gabe, die du empfangen hast? Bist du für andere da? Wie gesagt, ich kann das ja ganz unverfangen so von außen sagen. Ich bekomme ja nur mit, es läuft alles schön bei euch. Ich freue mich darüber, wenn ich hier bin. Ich weiß nicht, was, du vielleicht noch mehr machen könntest oder wo du vielleicht gefragt bist und nichts machst. Das weiß ich gar nicht. Deswegen sage ich es einfach mal völlig unbelastet. Wenn alle sagen können, ja, ich mache ja, super. Gott freut sich. Gottes Ziel ist nämlich, dass wir alle füreinander da sind. Das ist Gemeinde. Und wenn alle füreinander da sind, kann sich auch niemand darüber klagen, dass sich keiner um ihn kümmert. Das ist die logische Konsequenz davon. Dann ist keiner mehr überlastet, weil so viel Arbeit liegen geblieben ist. Und nichts bleibt mehr liegen, weil es keiner macht. Das mag vielleicht auch wie Illusion klingen, aber ich glaube, es ist das, wo Gott mit uns als Gemeinde hin will. Und was immer noch, wo es in jeder Gemeinde immer noch ein bisschen Luft nach oben gibt. Schon, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich war ja, bevor ich Dozent wurde am theologischen Seminar, war ich 6 Jahre lang Gemeindepastor einer kleinen Gemeinde im Ruhrgebiet in Essen. Und in der Zeit, ich war sehr jung damals, ich war 24, als ich Pastor wurde, habe ich immer gefragt, meine Güte, heute im Nachhinein denke ich, was wart ihr wahnsinnig, mich da zum Pastor zu machen, aber egal. Und dann kamen immer mal so Leute und beklagten sich über etwas, was in der Gemeinde nicht lief, was hier oder da nicht richtig wäre oder wo irgendwo was ist. Und am Anfang hatte ich so die Tendenz, habe ich immer versucht, die Gemeinde zu verteidigen. Ja, aber. Und irgendwann habe ich festgestellt, das hilft nicht. Das ist nicht richtig. Stattdessen habe ich im Regelfall, wenn es stimmte, zugestimmt und gesagt, ja, es stimmt. Unter diesen Fehlern der Gemeinde leide ich auch. Ich bin überzeugt, dass Gott auch darunter leidet. Und was können wir beide jetzt machen, damit es sich ändert? Und das war immer der Punkt, wo dann entweder jemand kam mit guten Ideen oder still wurde, weil er nichts machen wollte. Man kann es so sagen, zu viele wissen zu gut, was alles falsch ist und was anders laufen müsste. Und zu wenige fragen zu selten, was sie dagegen tun könnten. Die entscheidende Frage ist, ob du dir bewusst bist, dass Gemeinde immer eine Gemeinschaft des Dienens ist. Nicht, was die Gemeinde dir gibt, ist entscheidend, sondern was du der Gemeinde gibst. Kamen dann sonntags auch manchmal so junge Mütter. Wir hatten damals keinen richtigen Babyraum oder sowas, wo man hingehen konnte. Das war im Keller unten. Ich hatte da zwar schon auch dafür gesorgt, dass da Tonübertragung hin war, aber da mit den Kindern im Kellerraum, da hörte man dann nicht. Dann sagte mal eine junge Frau zu mir, sagte, du, ich am nächsten halben, dreiviertel Jahr komme ich nicht in Gottesdienst. Das bringt mir nichts. Ich muss ja vor der Predigt dann schon runtergehen und da unten kriege ich nichts mit. Also habe ich nichts davon. Und ich habe dann gesagt, ja, das mag sein. Aber vielleicht geht es nicht darum, was du hast davon, sondern was andere von dir haben. Und vielleicht ist das freundliche Wort bei der Begrüßung am Morgen das, was jemand den ganzen Tag rettet. Ich weiß nicht mehr, ob das da geholfen hat oder so. Aber ich glaube, darum geht es. Dass wir umdenken von der Frage, was bringt mir das, zu der Frage, was kann ich bringen. Es kann sein, dass du dich schon mit deinen Gaben in der Gemeinde einsetzt, wirklich ein Leben der Hingabe und des Opfers lebst, dann fühl dich einfach nicht unter zusätzlichen Druck gesetzt durch die Predigt. Das ist nicht mein Ziel. Aber wenn du merkst, ich war eigentlich mehr auf Konsum aus als auf Geben. Ich bin weniger ein Diener. Da möchte ich dich ermutigen. Bring dich doch ein. Weil, nochmal, denk nochmal an dieses Aquädukt. Es geht uns gut und besser, wenn wir etwas tun für Gott. Denn dafür sind wir geschaffen. Also nicht der Druck soll dich bewegen, was zu tun, sondern die Freude an Gott. Und damit komme ich zu dem zweiten, dem Ziel aller Gaben. Ja, da oben haben wir es. Dient miteinander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, schreibt Paulus in 1. Petrus 4,10. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es hier nicht darum geht, nur mit den Fähigkeiten, dem Können zu dienen, sondern dass man das, was man an Fähigkeiten und Können hat, versteht als Gabe Gottes. Gabe Gottes ist übrigens auch das, was du schon immer hattest, was du von klein auf durch Geburt bekommen hast. Denn von wem hast du das denn? Ja, wir haben manchmal so eine Unterscheidung in, hier sind die Geistesgaben und da sind die natürlichen Gaben. Ich glaube, das ist völlig falsch, denn die kommen auch von Gott. Und wenn du schon immer jemand warst, der gerne geholfen hat, schon immer jemand war es, der gerne gelehrt hat, in meinem Fall jetzt. Ich glaube, ich wäre auch Lehrer geworden, wenn ich kein Christ wäre. Wenn du schon immer das hattest, weil das Gott in dich hineingelegt hat, dann ist es auch von Gott, es gehört dazu. Alles das ist nicht Folge deines Könnens und deiner Leistung, sondern der unverdienten Gnade Gottes. Also bei den natürlichen Gaben ist es noch klarer, denn die hatte ich schon, da habe ich noch gar nichts gemacht. Die hat Gott mir da schon gegeben. Wir machen so schnell aus der Gabe eine Auszeichnung. Also wenn jemand eine Gabe hat, die man besonders gut sieht, wenn er Gabe der Evangelisation hat, der Predigt hat, dann wird er so leicht auf den Podest gehoben. Und auch man selbst neigt dann dazu, sich besonders wichtig vorzukommen. Das ist ein Punkt, wo ich immer gucken muss und aufpassen muss, wenn ich zu Diensten eingeladen werde oder so. Sage ich dazu, weil ich denke, oh, die laden mich ein. Oder weil ich es als Dienst verstehe. Und andere, die unscheinbare Gaben haben, es gibt ja so diese Gabe des Dienens, die merkt man gar nicht. Also wie gesagt, wenn sie nicht da ist, ziehen sich leicht zurück, fühlen sich nicht beachtet, weil ja niemand über ihr Können und ihre Gabe staunt. Aber nochmal, darum geht es gar nicht. Es geht darum, da anzupacken, wo ich stehe. Ich habe eine kleine Geschichte gefunden, über deren Wahrheitsgehalt kann ich nicht spekulieren, ich weiß es nicht, aber es ist trotzdem eine schöne Geschichte. Es war während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Da ritt ein Mann in Zivilkleidung an einer Gruppe von Soldaten vorüber, die waren gerade dabei, einen Verteidigungswall zu reparieren. Der Anführer dieser Soldaten stand dabei und schrie Anweisungen, allerdings machte er keine Anstalten, seinen Leuten zu helfen. Der vorbeikommende Reiter fragte, warum er nicht auch helfe, und mit großer Würde antwortete er, Sir, ich bin Corporal. Der vorbeigekommene Reiter entschuldigte sich, stieg vom Pferd und half den erschöpften Soldaten. Und als die Arbeit getan war, kehrte er zu dem Corporal zurück und sagte, Herr Corporal, wenn Sie wieder einmal eine solche Aufgabe haben und nicht genügend Männer zur Verfügung stehen, sie zu tun, dann gehen Sie zu Ihrem Vorgesetzten und ich werde Ihnen wieder helfen. Es soll George Washington selbst gewesen sein. Das ist, ich fand das eine tolle Geschichte, weil sie ist so nah an uns. Ja? Da steht einer und brüllt die Anweisungen, die gemacht werden müssen und die anderen leisten. Einige rackern sich ab, andere stehen dabei und erteilen Anweisungen. Dienst du mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat? Nun, vielleicht sagst du, ich habe da keine Zeit. Das kann sein. Aber es geht auch nicht darum, dass wir etwas abzweigen von unserer freien Zeit für Gott. In Römer 12 spricht Paulus davon, dass wir uns selbst und unsere Leiber als ein Opfer hingeben. Und Opfer ist immer nicht der Rest, der übrig bleibt, sondern das, was ich eigentlich auch noch gut anders gebrauchen könnte. Vielleicht weißt du nicht, welche Gabe Gott dir gegeben hat. Was macht man da? Fang einfach mal an, das zu tun, was dir vor den Füßen liegt. Dann wirst du es schon feststellen, ob du die Gabe dafür hast oder nicht. Wenn jemand wissen will, ob er die Gabe der Kinderarbeit hat, muss er einfach mal anfangen damit. Muss nicht gleich die Gruppe übernehmen, aber mal anfangen und reingehen und gucken. Und andere werden dir sagen, wo deine Gaben liegen. Übrigens bei Kinderarbeit ist es total easy, Kinder spiegeln das sofort. Da brauchst du dich nicht lange fragen. Kriegst du mit, ob du ankommst oder nicht. Und es ist auch immer ein Kennzeichen von Gaben, dass sie entfaltet werden müssen. Es ist noch kein Mozart als Mozart geboren. Auch wenn Mozart sehr früh angefangen hat, Musik zu machen und dadurch deutlich wurde, er musste es trotzdem lernen. Auch wenn du die Gabe der Musikalität hast, dann heißt das nicht, dass du Klavier spielen kannst. Vielleicht kannst du es lernen, vielleicht ist Geige dein Instrument, was auch immer, aber du musst es lernen. Ohne Übung bleibt jede Gabe rudimentär. Da ist nichts da. Und deswegen fang einfach an. Und sei bereit, dir auch mal sagen zu lassen, nee, das ist doch nicht so dein Ding. Ja, ich habe gehört von diesem jungen Mann, der sagte, ich habe festgestellt, ich habe die Gabe zu predigen. Und dann wurde er von jemandem gefragt, ob er denn auch schon jemanden gefunden habe, der die Gabe habe, ihm zuzuhören. Also es gehört auch dazu, sich sagen zu lassen, du, das ist nicht so deine Gabe. Das ist nichts Schlimmes, das ist gut, wenn man das gesagt bekommt, weil man dann umgucken kann und gucken kann, wo mache ich denn jetzt weiter. Es ist nicht entscheidend, was du tust. Und das ist auch ganz wichtig. Woran misst sich denn der Wert einer Gabe? Wir denken vielleicht an dem Aufsehen, das er hat? Ja, an der Größe? Nein, weißt du, der Wert der Gaben messen sich an dem, was in der Gemeinde gebraucht wird. Und da kann eine völlig unscheinbare Gabe so wichtig sein, weil sie nicht da ist. Gemeinde entscheidet hier darüber. Wir haben genügend Leute bei uns in der Gemeinde, die predigen. Also das liegt einfach an der Nähe zu Neues Leben und so weiter. Wir haben genug Leute da. Das ist jetzt nichts dagegen, ja. Aber es gibt andere Gaben, die bei uns in der Gemeinde noch viel wichtiger sind. Weil es genügend Leute gibt, die predigen. Aber es gibt ein paar andere Bereiche, wo es gut wäre, wenn wir Leute hätten. Der Wert der Gabe wird daran gemessen, welche Bedeutung die Gabe für die Gemeinde hat und nicht für dich oder für andere. Miteinander dienen. Denn Petrus schreibt ja, wenn jemand redet, versuchen wir es nochmal. Gehen wir nochmal eins. Da sind wir doch. Jawohl. Wenn jemand redet, sei es wie Worte Gottes. Wenn jemand dient, dann tue es wie aus der Kraft, die Gott es bereitstellt. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Ehre und die Macht und die Ewigkeit der Ewigkeiten gehört. Immer so, als würdest du es für Gott tun. Jemand hat mal gesagt, alles, was für Gott getan wird, ist Dienst. Und nur das ist Dienst. Die entscheidende Frage ist deswegen, für wen tue ich das, was ich tue? Wenn du Aufgaben in der Gemeinde übernommen hast, mit einer Gabe dienst du Gott oder dir selbst? Und ich habe es eben schon mal angehört, das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder stellen muss. Wenn ich mit meinen Gaben der Gemeinde diene, tue ich das für mich oder für Gott? Und nur wenn ich es für Gott tue, hat es Wert. Aber wenn ich es für Gott tue, dann ist es auch nicht mehr wichtig, dass man die Ergebnisse meines Dienstes sehen kann oder dass er Ergebnisse hat. Ich tue es ja nicht für mich, ich tue es ja für Gott. Er ist ja im Mittelpunkt. Dann ist das nur wichtig, dass ich es wirklich für Herzen für ihn tue. Und wenn mein Dienst vielleicht nicht den Anklang und Beifall anderer findet, auch wenn vielleicht niemand dadurch jetzt ganz direkt zum Glauben kommt, auch wenn das, was ich tue, nur sehr unvollkommen und fehlerhaft ist, wenn ich anfange, meine Gabe einzusetzen, dann ist die noch nicht perfekt. Perfekt wird sie sowieso nicht, aber dann ist sie noch am Anfang. Und dann mache ich noch Fehler, natürlich. Spielt keine Rolle. Wenn du es für Gott tust, hat es Wert. Christen sind immer dienende Christen. Und je mehr Gemeindeglieder das begreifen, umso weniger wird es so sein, wie es in vielen Gemeinden leider heute oft ist. Vielleicht bei euch ja nicht, aber bei uns manchmal schon, dass sich Einzelne abmühen, ständig überfordert sind, sich überlasten. Das ist auch nicht im Sinne Gottes. Dafür hat er Gemeinde nicht gemacht. Denn darum geht es in der Gemeinde immer zuallererst und zuallerletzt, nämlich dass Gott geehrt wird. Das ist das Ziel. Gott muss im Mittelpunkt stehen, damit, wie Petrus hier sagt, in allen Dingen Gott gepriesen werde. Durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.